Wir wollen miteinander weiterfahren im Handbuch für Priester und wir haben das schon mehrere Mal angeschaut, dass wir im Neuen Testament das allgemeine Priestertum haben. Das heisst, alle, die bekehrt und wiedergeboren sind, sind damit eingenommen. Also das ist nicht ein Handbuch oder ein Buch, das uns all nichts angeht, sondern es hat tiefe, bildhafte Hinweise auf den Herr Jesus her. Und wir haben gerade mit diesen zwei letzten Liedern ganz speziell haben wir das Kapitel, das jetzt vor uns ist, noch besungen. Wir schlagen auf miteinander, 3. Mose 14, und ich lese anfangen mal die ersten 10 Vers. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Dieses Gesetz gilt für den Aussätzigen am Tag seiner Reinigung. Er soll zu dem Priester gebracht werden. Und der Priester soll dafür hinaus vor das Lager gehen, und wenn er nachsieht und findet, dass das Mal des Aussatzes an dem Aussätzigen heil geworden ist, so soll der Priester gebieten, dass man für den, der gereinigt werden soll, 2 lebendige Vögel bringt, die rein sind, und Zedernholz, Karmesin und Isop. Und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel schächtet in ein irdenes Geschirr über dem lebendigen Wasser. Den lebendigen Vogel aber soll man nehmen mit dem Zedernholz, dem Karmesin und dem Isop und es samt dem lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der über dem lebendigen Wasser geschächtet worden ist. Und er soll denjenigen 7-mal besprengen, der von dem Aussatz gereinigt ist, und soll und ihn so reinigen. Und den lebendigen Vogel soll er in das freie Feld fliegen lassen. Der zu Reinigende aber soll seine Kleider waschen und alle seine Haare abschneiden und sich im Wasser baden, so ist er rein. Danach darf er in das Lager gehen, soll aber 7 Tage lang außerhalb seines Zeltes bleiben. Und am 7. Tag soll er alle seine Haare abschneiden, auf dem Haupt und am Bart und die Augenbrauen, alle seine Haare soll er abschneiden. Und er soll seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden, so ist er rein. Und am 8. Tag soll er 2 makellose Lämmer nehmen und ein makelloses einjähriges weibliches Lamm und 3/10 Feinmehl als Speisopfer mit Öl anrühren und ein Log Öl, bis so weit der Fang. Es ist für mich ein interessantes Kapitel, ein interessanter Abschnitt, und wenn ich an die Rede vom Herrn Jesus denke, im Lukas 4, so ist das ein interessanter Zusammenhang. Er sagt dort bei seiner ersten Predigt, und viele Aussätzigen waren zur Zeit des Propheten Elia in Israel, und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman, der Syrer. Und trotzdem haben sie in dieser Zeit, das ist manchmal 100 Jahre nachdem, wo das geschrieben worden ist, haben sie die Bücher Mose gehabt. Das heisst, es ist ihnen bekannt gewesen, den Juden, die 2 Kapitel, das 13 über den Aussatz und das 14 über die Reinigung vom Aussatz. Und jetzt können wir uns fragen, warum ist ihnen nicht geholfen worden? Warum ist einem ein Ausländer, der vom Ausland gekommen ist, nach Israel, und der ist vom Aussatz gereinigt worden und alle in Israel sind unrein geblieben. Und da muss ich einfach auf den leidigen Zusammenhang hinweisen, dass wir es heute wieder genau gleich haben. Auch heute haben wir die Möglichkeit, vom Sündenaussatz rein zu werden. Uns zu reinigen durchs Blut, durchs Opfer vom Herrn Jesus, wo wir jetzt gerade in diesen 2 letzten Liedern auch wieder ganz stark besungen haben. Und warum passiert es nicht? Weil viele Menschen, wie es da auch war, das Wort gar nicht mehr wörtlich nennen. Sie sagen, das ist Geschichte, Das sind Bilder, das ist ein Beispiel. Heute sind wir in einer anderen Zeit, das gilt heute so nicht mehr. Das heisst, der Unglaube war damals stark gewesen und der Unglaube ist in der heutigen Zeit stark. Und darum sind viele Millionen Menschen um uns herum, die in diesem Sündenaussatz bleiben und sich allenfalls nicht bekehren und dann den Tod sie einholt. Das habe ich einfach so als Einstieg wollen, weil das Kapitel da ist für mich sehr eindrücklich, aber auch sehr ernst. Und jetzt steht da wieder ein paar Parallelen zum 13. Kapitel, wo wir das letzte Mal angeschaut haben, wo es um den Aussatz gegangen ist. Ist auch der Betroffene der Aussätzige. Und jetzt geht es um den, der gereinigt worden ist oder geheilt worden ist. Der selber hat im ersten Moment nichts da. Es steht da, er soll zu dem Priester gebracht werden. Der Schlachter schreibt, er soll, und eine neue Übersetzung schreibt, er muss zum Priester gebracht werden. Es ist nicht geschrieben, von wem. Es ist nicht geschrieben, wie. Einfach gar nichts. Es ist ein Hinweis an jeden, der in seinem Umfeld war und allenfalls festgestellt hat, der ist jetzt vermutlich rein vom Aussatz. Und zwar, weil er von Kopf bis Fuß aussätzig ist, wird dann der Herr Jesus oder wird dann ein Priester können reinsprechen. Jetzt tut er nichts mehr vertuschen. Er versteckt nichts mehr. Wir haben das letzte Mal miteinander angeschaut. Sondern jetzt ist die Sünde, es ist alles offensichtlich. Und wenn dann Buss und die Umkehr Folge ist, dann darf so jemand reingesprochen werden. Er soll zum Priester gebracht werden. Also da bist du und ich, wir sind aufgefordert. Für Menschen um uns herum, das können Angehörige sein, die noch nicht in der Nachfolge vom Herrn Jesus sind, Kind, Ehepartner, es können Mitarbeiter sein, es können Nachbarn sein, einfach Mitmenschen, wo wir mit ihnen zu tun haben. Und da haben wir den Auftrag, sie am Herrn Jesus zu bringen im Gebet. Dass er ihnen nachher kann sagen, du bist rein. Und das ganze Opfer, das er gebracht hat, für sie nachher eine Gültigkeit hat. Es war interessant, ich war diese Woche am Vorbereiten, das schallt das Telefon. Und da hat mir einen ganz lieben Glaubensbruder angerufen. Zuerst zwei, drei belanglose Fragen. Wie geht's? Was machst du gegenseitig? Und dann sagt er, ich will mich an einen Fall annehmen, wo du eine Weile drin bist, in dem Fall. Und dann sagt er, vielleicht brauche ich deine Hilfe. Und dann sage ich, da fehlt mir der Glaube. Ich habe dort zu viel Zeit investiert und zu lang. Und dann sagt er, Markus, ich habe einen grossen Gott. Mein Gott kann viel. Du musst einfach helfen, beten und wenn möglich noch fasten und dann kommt das gut. Das hat mich ein bisschen beschämt. Ich musste sagen, habe ich dort die Aufgabe nicht mehr wahrgenommen. Ich habe es Weile probiert und dann das Gefühl gehabt, das macht keinen Sinn mehr. Hören wir auf, lassen wir das System und die Personen sein, wie sie sind, und ich habe mich anderem zugewendet. Und jetzt braucht Gott einen anderen und Leute, die Leute mir und sagen, ich brauche einfach deine Gebete auch. Hilf mir beten. Das heisst, zum Priester bringen. Und wir wollen das machen, wir wollen das intensiv machen, auch bei Personen, die um uns herum sind. Im Neuen Testament, heute haben wir es viel ringer. Das kann jedes für sich machen, das kann jedes im Versteckten machen, das kann jedes ganz privat machen. Dortmal hat er der Aussetzung, ich müsse zu seinem Umfeld ausnehmen und in die Nähe vom Lager herführen. Und dort hat er müssen sagen, jetzt musst du warten, jetzt gehe ich den Priester holen. Dann ist er ins Zentrum gegangen, zu der Stiftshütte, und hat den Priester rausgeholt und gesagt, Priester, du musst kommen, du musst zu mir kommen. Das heisst, der helfen die da, der Glaubensbruder, der, der die Not gesehen hat, der hat da einen Aufwand müssen betreiben, dass die zwei zusammengekommen sind. Der Betroffene und der Priester, dass die in eine Gemeinschaft gekommen sind. Und dann ist das gegeben. Und dann steht nachher im Vers 4 und Vers 5, wird der Priester aktiv. Bis dann hat der Priester auch nicht mehr aktiv werden. Der Priester hat die Aussätzige nicht gesund machen können und der Priester hat den Geheilten nicht reinsprechen können. Er war einfach das Werkzeug Gottes und hat den Dienst gemacht, den er vom Wort Gottes so bekommen hat. Er hat die Bibel gekannt, er hat die Gesetze gekannt und hat die nachher angewendet. Und darum steht im Vers 4 und 5, so soll der Priester gebieten. Jetzt wird wieder einer aus dem Umfeld herum von dem Geheilten oder Gereinigten muss aktiv werden. Das heisst, der Priester sagt jetzt, ich brauche zwei reine Vögel. Jetzt, in der Regel gehen wir von den Tauben aus, aber es müssen nicht Tauben sein, Kranicht, Trebhühner, Pfauen, Wachteln und Sperling sind alles auch reine Vögel. Aber rein einfach vom Blut her, das vergossen werden muss, und von der Mannigfaltigkeit gehen wir in der Regel von den Tauben aus, weil sie auch Tauben bei sich hatten und Tauben gezüchtet haben, einfach gerade für den Opferdienst. Aber die Bibel lässt das offen, sie tut sich auf das nicht festlegen. Das heisst, der Priester braucht jetzt für den, der vom Aufsatz geheilt worden ist, rein worden ist, braucht er noch ein Opfer. Und jetzt mit diesen zwei Vögeln sind wir ganz klar und schön beim Opfer vom Herrn Jesus Christus. Und zwar auf einer Doppeldeutigkeit. Der erste, der geschächtet worden ist, tut uns den Opfertod vom Herrn Jesus vor Augen führen. Auch er ist geschächtet worden. Wasser und Blut ist nachher zu seiner Seite rausgekommen. Und da ist vom geschächteten Vogel ist das Blut in ein sauberes Wassergefäße da worden mit lebendigem Wasser und das hat sich vermischt. Das ist nachher gebraucht worden. Und der andere Vogel ist da reingetunkt worden mit Isop, mit Karmesin und mit was da beschrieben ist. Und nachher ist das wie ein Pinsel gewesen oder wie etwas zum Besprengen. Und dann ist der, wo gereinigt hat werden müssen, der ist siebenmal mit dem Blut Wasser gemischt, besprengt worden und hat nachher vom Priester so als rein erklärt können werden. Und dann ist der zweite Vogel, der noch gelebt hat, ist losgelassen worden, in die Luft gerührt worden und dann ist er zurückgegangen in sein Reich. Das heisst, von dort, wo er herkommt, ist aus den Lüften raus und der Herr Jesus ist mit seinem Blut nach dem Opfertod in die Gegenwart Gottes und hat dort sein Blut in der Gegenwart Gottes auf der himmlischen Bundeslade deponiert, was ewig für uns gut sprechen, wie das der Hebräerbrief sehr schön aufzeigt. Also der Priester tut da zweimal gebüten und dann muss wieder einer aus dem Umfeld, raus von dem, wo gereinigt wird, muss bereit sein, die Tat zu machen, den handlangen Dienst zu büten, das Umfeld so anzubringen. Und dort ist einfach wieder meine Frage, wenn ich sehe, dass Not am Mann ist, wenn ich sehe, dass in der Gemeinde ein Dienst fällig wäre, drücke ich mich, denke, ja, das können andere machen, die sind am besten prädestiniert, oder bin ich bereit, den Dienst zu machen? Was hat es gebraucht, um zwei Tauben oder zwei Vögel und Priester zu bringen? Braucht das eine Sonderausbildung? Ich denke es nicht. Das hat nicht eine grosse Ausbildung gebracht. Das hat ein Körbchen gebracht, wo die beiden Vögel drin waren. Und dann hat man die können einem Priester bringen, hat das können herstellen und den Rest hat er übernommen. Oft tun wir uns mit so kleinen und liebevollen, aber wichtigen Handreichungen schwer. Und das wäre schade. Auch da können wir einander dienen, wir können einander helfen, dass es nach außen auch immer wieder ein Zeugnis wird und andere erkennen und sehen, wie gross das unser Gott ist. Jetzt tut der Priester gebieten und er macht es nicht selber, die Opferung, die wird jetzt so durchgeführt, wie ich es vorhin kurz erklärt habe. Und nachdem das Ganze passiert ist und der Zureinigte besprengt worden ist mit dem Blutwasser, jetzt wird er aktiv ab dem Vers 8. Jetzt ist er gefordert. Und zwar steht da, dass er seine Kleider soll reinigen und alle Haare abschneiden, Haupthaar, Barthaar, die Augenbrauen, alles muss er abschneiden, dass alles gereinigt werden kann oder alles vernichtet werden. Jetzt können wir uns fragen, was hat das für eine Bewandtnis mit den Haaren, die abgeschnitten werden müssen? Das ist einfach alles, was die menschliche Natur hervorbringt. Und da sind die Haare auch etwas von dem, das ist grundsätzlich unrein, weil wir als Menschen von Geburt weg nichts Reines hervorbringen. Alles, was in uns rein ist oder rein gewirkt wird, ist durch den Geist Gottes in unserem Leben gewirkt. Und darum muss der zu Reinigende wie einen Schnitt machen und muss jetzt mit dem, was er handelt, unterstreichen, dass er das glaubt, was mit ihm passiert ist. Dass er die Reinigung, die jetzt der Priester an ihm vollzogen hat mit dem Opfertier, dass er die akzeptiert und sagt, ich mache jetzt von meiner Seite den zweiten Schritt. Und das ist für mich ganz eine interessante und tiefe Bedeutung. Aber zuerst vielleicht noch zu den Haupthaaren, ist ein Hinweis auf unseren natürlichen Verstand, kann das sein, und die Augenbrauen auf unsere natürliche Beobachtungsfähigkeit. Und auch diese Sachen müssen gereinigt werden, müssen auf die Seite da werden und durch den Geist Gottes nachher gesteuert werden. Und jetzt der zweite Teil, den er machen muss, will ich einfach auseinandernehmen. Wir haben das auch schon miteinander angeschaut, ich tue mich jetzt wiederholen, aber es ist wichtig und darum denke ich, ist nötig, dass man es auch etwa nochmal wiederholt. Teils Tatsache und teils Aneignung sind zwei Prinzipien, die in der Bibel immer wieder vorkommen. Also teils Tatsache ist indikativ und das andere, teils Aneignung ist imperativ. Und da haben wir immer wieder Bibelstellen, die uns das eine aufzeigen und daraus kommt noch ein anderes. Also eine heils Tatsache ist, ihr seid der Sünde gestorben. Römer 6, Vers 2. Und nachher das Imperativ, das dort rauskommt, ist im Römer 6, Vers 13, gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit. Aber das kann ich nur, wenn ich der Sünde gestorben bin. Also es ist wichtig, dass nur aus dem Haben und Sein kommt das andere und nie umgekehrt. Ich kann nicht, wenn ich nicht etwas überkomme vom Herr Jesus, wenn ich nicht in die Freiheit gehe, in Frieden hier von ihm gestellt worden bin, wenn ich den inneren Frieden im Römer 5 in mir nicht habe, kann ich nicht den Frieden anjagen, weil er bei mir selber nicht hat. Das heisst, ich brauche den Frieden zuerst von ihm, den er bei der Wiedergeburt in mein Herz ausgossen hat. Das ist auch wieder das Indikativ, Römer 5, 1. Und daraus kommt nach 1. Petrus 3, 11, jagt nach dem Frieden gegen jedermann. Und dann kommt der achte Tag, und ich lese dort weiter vom Vers 10 weg. Am achten Tag zwei makellose Lämmer nehmen und ein makelloses einjähriges weibliches Lamm und 3/10 Feinmehl als Speiseopfer mit Öl angerührt und ein Log Öl. Und der Priester, der die Reinigung vollzieht, soll den, der zu reinigen werden soll, von diesen Dingen vor den Herrn stellen am Eingang der Stiftshütte. Und er soll das Lamm nehmen und es als Schuldopfer darbringen samt dem Log Öl und soll es als Webopfer dem Herrn hin und her weben. Danach soll er das Lamm schächten an dem Ort, wo man das Sündopfer und das Brandopfer schächtet, an heiliger Stätte. Und wenn das Sündopfer so gehört hat, auch das Schuldopfer dem Priester, es ist hochheilig. Und jetzt kommt wieder ganz ein entscheidender Abschnitt im Vers 14. Und der Priester soll von dem Blut des Schuldopfers nehmen und der Priester soll dem, der gereinigt werden soll, auf das rechte Ohrläppchen tun, auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die grosse Zehe seines rechten Fußes mit dem Blut vom Sündopfer. Für mich ist das interessant. Wir haben das miteinander angeschaut bei der Einsetzung vom Hohepriester und bei der Einsetzung der Priester. Und jetzt kommt das Gleiche wieder bei der Reinigung von einem von Aussatzgereinigten. Das heisst, es wird ihm als rechten Ohrläppchen ein Blutstropfen da auf den Daumen von der rechten Hand und auf der grossen Zehe vom rechten Fuß je ein Tropfen Blut vom Opfer. Mit dem rechten Ohrläppchen sind unsere Sinne angesprochen. Das heisst, mit dem Opfer Jesu ist der zu Reinigende, der das beansprucht, sind seine Sinne sind gereinigt für den Dienst bei Gott. Die Augen, die Ohren, die Zunge, all das, was wir im Kopf haben, ist durch die symbolische Handlung gereinigt. Beim Daumen der rechten Hand ist das Handeln angesprochen. Und beim grossen Zehen vom rechten Fuß ist der Wandel angesprochen. Dass unser Handeln und unser Wandeln auch gereinigt sind. Und jetzt können wir uns fragen, warum das? Und da sind wir im 2. Mose 19, Vers 6, sagt Gott der Wunsch über das Volk Israel, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Und damit, bei dieser Einsetzung, bei dieser Reinigung, tut Gott die Absicht nochmal unterstreichen und sagt zu dem, der gereinigt worden ist, du gehörst zu dem Königreich von Priestern. Du bist in Zukunft mit einem Priester. Und im Neuen Testament, Offenbarung 1, Offenbarung 5, sind wir zu Königen und Priestern gemacht. Das heisst, die Reinigung, die im Alten Testament bildhaft dargestellt ist, gilt für uns im Neuen Testament genau gleich. Und dann das Zweite ist mit dem Öl ab Vers 17 passiert genau das Gleiche. Ist wie das Ohrenläppchen vom rechten Ohr, der Daumen von der rechten Hand und der grosse Zehen vom rechten Fuß ist mit einem Öltupfen betupft worden. Der Geist Gottes, wir haben es bei der Einleitung von Thomas gehört, der Geist Gottes, das Wasser, beides hat dort zusammengespielt, am Anfang und am Schluss wieder. Und durch das, dass der Geist Gottes uns geheiligt zum Dienst, in den Dienst gerufen hat, sind wir befähigt, Gott ein wohlgefälliges Leben führen. Dass wir immer wieder fragen können, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und das vorige Öl hat der Priester an dem zu Reinigten übers Haupt ausgossen. Das heisst, er hat ihn gesalbt mit Öl. Das sind für mich wunderbare Handlungen, die da passiert sind, die uns ins Neue Testament hinein viel Mut und Zuversicht geben. Jetzt der Opfernde, der wo müssen gereinigt werden, der drei Schafe müssen bringen. Jetzt hat es aber sozial Schwache gegeben, es hat Arme im Volk Israel gegeben, die sind nicht in der Lage, drei Lamm zu bringen. Die haben nur eins können bringen und dann hat Gott ihnen ab dem Vers 21 und die folgenden Vers ist die Alternativen aufgeschrieben, dann sie statt zwei Lamm auch wieder zwei Tauben können bringen, die viel billiger waren. Aber sonst ist genau alles gleich geblieben. Also die Reinigung ist nicht vom Wohlstand, vom Reichtum abgehangen. Das hat keine Rolle gespielt. Der mehr Vermögen hat, hat es mit den Schafen machen können. Und der weniger Vermögen hat, hat das anders gemacht, mit den Tauben können machen. Jetzt im letzten Teil noch von diesem Kapitel, ab Vers 33, ist nochmal etwas anderes. Und auch das hat für uns noch tiefe Bewandtnis, wo ich noch kurz darauf eingehen will. Es steht im Vers 33 vom gleichen Kapitel, und der Herr redete zu Mose und Aaron, wenn ihr in das Land Kanaan kommt, das ich euch zum Besitz gebe, und ich in irgendein Haus im Lande eures Besitzes mit einer Aussatzplage belege, so soll der, dem das Haus gehört, kommen und es dem Priester anzeigen und sprechen, es scheint mir, als sei eine Aussatzplage an meinem Haus. Dann soll der Priester gebieten, dass man das Haus ausräume, ehe der Priester hineingeht, um die Plage zu besehen, damit nicht alles unrein wird, was im Hause ist. Danach soll der Priester hineingehen, um das Haus zu besehen. Wenn er nun die Plage besieht und findet, dass an der Wand des Hauses grüne oder rötliche Vertiefungen sind und die tiefer liegende scheinen als die übrige Wand, so soll der Priester aus dem Haus hinausgehen, an die Tür des Hauses und das Haus 7 Tage lang verschließen. Und der Priester soll am 7. Tag wiederkommen, und wenn er nachsieht und findet, dass die Plage an der Wand des Hauses weiter gefressen hat, so soll der Priester befehlen, dass man die Steine herausbricht, an denen das Mal ist, und dass man sie vor die Stadt hinaus an einen unreinen Ort wirft. Das Haus aber soll man inwendig ringsum abschaben und den Verputz, den man abgeschabt hat, vor die Stadt hinaus an einen unreinen Ort fortschütten. Und man nehme andere Steine und setze sie an die Stelle jener Steine und nehme anderen Mörtel und verputze das Haus, bis so weiter fang. Jetzt, man kann das verschieden auslegen. Es ist ganz klar, bis jetzt, was vorher mit dem Aussatz auf Person bezogen ist, hat bei den Israeliten auch in der Wüste passieren können. Das hat überall passieren können. Und jetzt, ab dem Moment, wo es um die Häuser geht, sagt da Gott zum Mose und zum Aaron, das wird passieren, wenn ihr im verheißenen Land seid. Und wir sind heute in einem Land auch mit Häusern, mit Bauten und so weiter. Und wenn ich es sehr praktisch anspreche, so habe ich das einmal erlebt bei einem Haus, wo ich weiss, ich könnte das heute euch noch zeigen. Und dann ist im Keller unten so wie ein Pilz ausgebrochen an diesen Holzwänden. Und dann haben sie sehr Schlossi-Besitzer oder die Verantwortlichen das Gefühl gehabt, man müsste nicht viel machen. Und dann hat das relativ schnell hat das um sich gegriffen. Dann haben sie eine Fachperson beizogen und dann hat die den Keller gesperrt, so wie es da steht. Und dann ist ein Bad angelegt worden, so ein Becken mit einer Chemikalie drin. Und jeder, der im Keller aber hat, Welle, dann müssen Gummistiefel anlegen, ist durch das Wasser, durch die Flüssigkeit durchgelaufen, in den Keller runter und nachher wieder retour. Und dann ist in dem Keller unten alles zusammen rausgeräumt und rausgeputzt worden und alles weggenommen worden, alles Holz, das war, und neu gemacht. Sonst wäre das aufs ganze Haus über und dann müssen wir das Haus abreißen und wegtun. Einfach irdisch ist das Ring möglich. Aber auch im Geistlichen. Und da möchte ich einfach an die Stelle erinnern, im 1. Petrus 2,5, wo der Petrus uns als lebendige Steine am Haus Gottes bezeichnet. Und jetzt kann es sein, dass in einem Gebäude, in einer Gemeinde auf einmal Steine nicht mehr gesund sind. Dass dort etwas passiert. Und jetzt, von was rede ich da? Wenn ich jetzt einfach in die heutige Zeit hier ein aktuelles Thema nehme, das ist das, die persönliche Freiheit und der Individualismus, den wir heute zum Teil haben. Der in der Gemeinde innen ist und zum Teil in der Gemeinde auch ausgelebt wird. Freiheit und Ordnung ist in der Bibel immer ausgewogen. Und dort, wo ich die Freiheit überbetone, auf Kosten der Ordnung, ist Chaos die Folge. Und dort, wo ich die Ordnung überbetone, auf Kosten der Freiheit, wird es ein Gesetz. Das heisst, es braucht in diesen Punkten eine Ausgewogenheit. Und wenn die nicht mehr gegeben ist, dann gibt es ein Problem. Und jetzt, wenn Leute sind, wenn Geschwister die sind, die so Schwerpunkte überbetonen und sagen, beim Individualismus, ja, das muss mir Gott selber zeigen. Wenn du das so siehst, Jonas, das ist das deine Ansicht. Ich sehe das jetzt nicht so. Mein Gott ist viel weitherziger, viel grösser. Also, das sehe ich jetzt anders. Und dann kann sein, dass ich ein Denken in die Gemeinde bringe, wo nachher die Ältesten sagen, das wird gefährlich. Das geht nicht mehr. Der nimmt sich Freiheiten, der macht Sachen, die nicht mehr akzeptiert sind vom Wort. Und dann müssen sie, wie es im Matthäus 18 geschrieben ist, mit dem Stein reden, das Gespräch suchen, einzeln, zwei, am Schluss vor Gemeinde, und dann muss der Stein rausgebrochen werden und rausgetan werden. Und sonst wird das Übel wird um sich greifen, bis es am Schluss fatal ist. Ich will ein Beispiel aus der Bibel nehmen, im Richterbuch, Simson. Wir kennen all die Geschichte. Der stärkste Mann, denke ich, der je über die Erde gegangen ist. Und wo war seine Kraft ganz klein gewesen? Bei sich selber. Eine Selbstbeherrschung, eine Selbstdisziplin hat der Mann nicht gekannt. Der hat gemacht, was er wollte. Man lesen in der Bibel, und das ist für mich immens fatal, was über ihn geschrieben ist, im 14. Kapitel vom Richter, steht dort zweimal, er hat eine Heidin gesehen, in Timnat, der Philisterin, eine von den Finden, eine Frau, und dann sagt er zu den Älteren, denn es ist recht in meinen Augen. Nehmt mir die zur Frau. Das heisst, er hat ja die Eltern als Vermittler gebraucht, er hat nicht direkt selber zu ihr können. Als Nazirer, als Geweihter Gottes, hat sie ihn nicht interessiert, was die Bibel sagt. Und dann ein bisschen später steht nochmal, und sie war in Simsons Augen recht. Was da Gott sagt, hat keine Rolle gespielt. Seine Augen haben entschieden, was er wollte. Und als Geweihte Gottes, als Gesegnete Gottes, hat er Segensspuren hinterlassen. Überall, wo er aufgekreuzt ist, überall, wo er Begegnungen hatte, hat es nichts wie ein Problem gegeben. Nichts wie der Krieg und Konflikt. Er hat keine Segensspur hinterlassen, sondern eigentlich in vielen Punkten fast wie ein Fluch, ich müsste es so sagen. Das war ein Stein, den Gott aber so gesetzt hat, einfach weil sie die damalige Zeit eingepasst hat und weil das Volk diesen Weg abgerutscht ist bereits. Es war der letzte Richter, den ihnen Gott noch gegeben hat, als letzte Warnung. Und es steht dort zweimal im Buch Richter, es tat jeder, was sein Recht dünkte. Und heute sind wir wieder in einer ähnlichen Zeit, wo einfach jeder macht, was sein Recht dünkt. Und da tue ich gerade das Kapitel, der Abschluss von dem Haus mit dem Aussatz drin, ist für mich ganz eine ernste Warnung, wo ich es nachher auch im Korintherbrief die Auslegung schauen könnte, wie der Paulus gehandelt hat, oder auch in der Offenbarung, wo wir die Auslegung sehen. Ich will die Stellen weglassen, nur ganz kurz erwähnen, Offenbarung 2, 12 bis 16, wo wir von der Lehre Biliams sehen und von der Lehre von den Nikolaiten, die in die Gemeinde eingedrungen sind. Und dort hat er den Ältesten müssen sagen, ihr duldet sie. Bei 5 von diesen 7 Sendschreiben hat Gott jedes Mal müssen kritisieren, ihr duldet, ihr habt es. Er hat keiner Gemeinde gesagt, du bist streng und du bist zu hart gewesen. Überall war es zu mild und zu large. Und sie ist heute eines der Probleme. Und wir wollen beten für unsere Ältesten. Wir wollen füreinander beten. Wir wollen die Augen offen haben. Und wenn wir irgend so etwas sehen, wollen wir immer zuerst zu unserem grossen Priester gehen, zu unserem Hohepriester. Wir wollen es ihm heranlegen und ihn fragen, Herr Jesus, soll ich da Schritt unternehmen? Was sind allenfalls die nächsten Schritte? Wie wollen wir vorgehen? Dass das wieder gesunden kann, dass Heil passieren kann. Und dass aber auch vor allem noch Menschen aus unserem Umfeld den Weg zum Herr Jesus finden dürfen. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für das ewig gültige Opfer, das du vollbracht hast und dass dein Opfer im Alten Testament schon durch die verschiedenen Bilder so mannigfaltig vorgeschattet ist und auch gerade durch die Tauben, aber auch durch die Lämmer, die geopfert worden sind. Herr Jesus, wir können dir nie genug danken für das, was du für uns da hast. Du hast uns den Himmel geöffnet. Wir dürfen eine wunderbare Zukunft haben in dir und mit dir. Und danke aber auch für die Gemeinde, die du uns reingestellt hast und dass du auch da immer wieder hilfst, dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen und nicht, dass ein Individualismus oder eine persönliche Freiheit immer wieder Sachen einbringt oder störend drin wirkt, hinderlich ist. Und dort, wo bei mir etwas ist, Herr Jesus, deck es auf. Und hilft aber auch mir, hilft uns allen, dass wir nicht einander aufgeben, wie ich es fast gemacht habe, sondern dass wir füreinander einstehen und einander auch immer wieder vor dich bringen. Herr Jesus, bei dir ist Rettung, bei dir ist Heil, bei dir ist Hilfe und bei dir ist Führung. Amen.